Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer und Gäste und Freunde und Mitglieder der Büro, herzlich willkommen. Guten Abend zum Webcast heute am 11. Juni. Mein Name ist Stefan Teuxdorf und bei mir auch heute Helga Zeplerusch. Guten Abend, Helga.
Hallo, guten Abend.
Also es ist doch sehr spannend. Wir sollten, glaube ich, um gleich einen schnellen Weg in die Diskussion zu finden, vor allen Dingen uns auf zwei Sachen konzentrieren. Die eine ist die Frage des Finanzkollapses, aber es sind ja durch eine Konferenz, über die wir auf unserer Webseite berichtet haben, ist ja doch eine ganz interessante Änderung zutage getreten, weil hier bei dieser Sicherheitskonferenz in Moskau, vielleicht können wir damit kurz anfangen, ja schon etwas auf einen Nenner gebracht worden ist und benannt worden ist, was wir zwar auch lange beobachtet haben, aber diese Erkenntnis, dass es sich bei diesen farbigen Revolutionen um eine Form von Kriegsführung handelt, diese Erkenntnis der russischen Regierung und des russischen Generalstabes, das ist ja schon eine ganz andere Sache, als wenn, ich sag mal, das im Internet einfach nur als Info oder so kursiert. Wie schätzt du das denn ein? Ist das, also wir haben da einiges drüber gesprochen, aber ist das, das ist doch eigentlich sehr wichtig, dass das von der russischen Regierung so zur Kenntnis genommen wird.
Ja, also ich denke auch, dass das, also zwar nicht ganz neu ist, also Putin und Medvedev und andere haben das vorher auch schon anklingen lassen, aber ich würde sagen, das wirklich dramatisch Neue daran ist, dass die, ich glaube, einmal pro Jahr stattfindende Sicherheitskonferenz in Moskau, dass praktisch dort das gesamte, die gesamte Militärführung, nicht nur von Russland, sondern es waren auch verschiedene Vertreter anderer Staaten da, quasi gesagt haben, dass die Methode, die Technik der sogenannten farbigen Revolutionen, also wie im Fall der Ukraine die Orange Revolution, im Fall von Georgien die Rosenrevolution, die arabischen Frühlingsumwälzungen, dass all das eine Form, eine neue Form der Kriegsführung ist, mit dem Ziel, quasi gegen Regierungen vorzugehen, die sich der Unterwerfung unter das angloamerikanische Empire widersetzen und letztlich das auch das gegen Russland und natürlich bei Implikation auch gegen China gerichtet ist. Dass es sich aber um eine Kriegserklärung, also um einen de facto unerklärten Krieg handelt. Und das ist natürlich schon eine sehr gewichtige Aussage, weil im Grunde damit ein Zustand des Krieges herrscht und jetzt von russischer Seite quasi im Krieg gegen diesen Krieg erklärt worden ist. Wie du schon sagtest, wir haben seit langem darauf hingewiesen, dass eben der systematische Aufbau von sogenannten Nichtregierungsorganisationen in Osteuropa, vor allen Dingen in der Ukraine, wo insgesamt 2200 NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, aufgebaut worden sind seit Anfang der 90er Jahre und die eben dann finanziert wurden von solchen Institutionen wie Soros und seiner Open Society Fund oder dem National Endowment for Democracy, dem International Republican Institute, dem National Democratic Institute, aber natürlich auch Konrad-Adenauer-Stiftung und vielen anderen mehr. Und dass man damit einen Apparat aufgebaut hat, der eben keinen anderen Zweck hat, als Regierungen zu stürzen. Und das Ganze geht eben zurück auf diesen sogenannten Professor Gene Sharp, der also im Grunde also eine Methode entwickelt hat, wie man Leute dazu kriegen kann, die Staatsmacht in Frage zu stellen. Und also ich habe mir nochmal neu die verschiedenen Videos, die darüber im Internet zu sehen sind, angeschaut. Und das Verblüffende ist eben, dass es eigentlich gar keine, also es ist gar keine Theorie dahinter, gar keine Ideologie oder Inhalt, sondern es wird reduziert auf ganz einfache Slogans, ganz einfache Symbole, also entweder Orange oder eine Faust oder ja, eben jetzt ist es genug oder also jedenfalls ganz simple Parolen, die aber offensichtlich in einem Ferment dann doch wirken. Und das ist von Russland jetzt eben beschrieben worden als eine neue Technik der quasi Guerilla-Kriegsführung. Wir haben das ja in der Ukraine nicht nur 2004 während der Orangenen Revolution gesehen, dass plötzlich unheimliche Mengen von Aktivisten da aufgetaucht sind, die extrem gut ausgestattet waren mit Buttons, mit Kleidung, mit Rockbands, mit allen möglichen Materialien, also Propagandamaterialien. Und naja, und das ist ja eben auch das, was in der Ukraine explodiert ist, nachdem der Janukowitsch im November das EU-Assoziierungsabkommen abgelehnt hat. Und das war ja dann vermischt mit diesen Nazi-Netzwerken, die eben sich da, also als der militante Teil dieser Aktivisten dann entpuppt hat. Und das ist natürlich wirklich eine sehr, sehr gravierende Situation, aber ich finde, das ist eine, also in gewisser Weise bin ich wirklich sehr froh, dass von dieser Sicherheitskonferenz so deutlich gesagt worden ist, weil damit diese ganze Orwellsche Doppelsprech-Methode in gewisser Weise entlarvt wird. Das heißt, es ging ja immer angeblich da um Freiheit, um Demokratie, um Menschenrechte, um die westliche Werteordnung und all diese wunderbaren Phrasen. Aber das ist eben bloß Orwellscher Doppelsprech und dahinter verbirgt sich eine ganz kalte und glatte Strategie von Regierungssturz mit dem Ziel, letztlich diese Methode auch gegen Russland und China anzuwenden, also auch in Russland und China sogenannte farbige Revolutionen anzustiften, wenn es möglich ist, was bisher sich als etwas schwierig erwiesen hat, aber die Intention ist ganz klar da. Und das ist natürlich ein integraler Bestandteil der ganzen Konfrontationsstrategie, die sich auch im rein militärischen Bereich zeigt mit diesen Erstschlag-Doktrinen, wie sie hinter dem US-Raketenabwehrsystem in Osteuropa stehen oder auch der RC-Battle-Doktrin gegen China. Also alle diese Dinge zeigen eigentlich, wie gefährlich nah wir wirklich einem Dritten Weltkrieg uns befinden. Und wie gesagt, also ich bin sehr froh, dass die Karten jetzt auf dem Tisch sind. Und wir haben ja auch jetzt eine umfangreiche Dokumentation dazu veröffentlicht. Die wird also gerade, zum Teil ist sie schon auf der Webseite zu sehen, zum Teil ist sie noch in der redaktionellen Bearbeitung. Aber ich würde alle unsere Zuschauer wirklich auffordern, dafür zu sorgen, dass diese Dokumentation die breitmöglichste Verbreitung findet, damit wirklich da dieser Doppelsprech aufhört.
Also um nochmal kurz auf den Gene Sharp einzugehen, der reiht sich ja natürlich auf eine ganz dreiste Art ein, mit ja, großen Namen wie Dr. Martin Luther King oder Gandhi oder auch Nelson Mandela, und hat aber gleichzeitig, ich war auch sehr beeindruckt, muss ich sagen, wie wenig, immerhin die Vorträge und Beiträge, die man von dem noch findet, sind ja alle etwa 20 Jahre alt oder mehr, dass er eigentlich ganz direkt auch sagt, dass dieser nicht oder dieser waffenlose Kampf nichtsdestotrotz ein Kampf ist und dass es im Grunde ein Substitut ist, ein Ersatz für Krieg, weil das durchaus Waffen eingesetzt werden, nur eben, es geht in dem Fall nicht in allererster Linie um Schusswaffen, sondern psychologische und wirtschaftliche Kriegsführung, politischer Druck und andere Sachen. Aber es stimmt tatsächlich, was du sagst, dass was am Ende dabei rauskommt, und das ist bei dieser Moskauer Konferenz ja auch attestiert worden, eigentlich nie mit den Zielen übereinstimmt, die irgendeine möglicherweise relevante Opposition sich vielleicht mal irgendwann gesteckt hat, sondern dass am Ende da was ganz anderes dabei rauskommt. Und dementsprechend ist es auch natürlich ganz interessant zu sehen, dass andere Länder, also ich weiß, dass zum Beispiel auch Iran bei der Konferenz selbst vertreten war, aber jetzt inzwischen hat ja auch der venezuelanische Außenminister sich geäußert dazu, gesagt, auch in Venezuela haben wir das Problem einer solchen gesteuerten, von außen gesteuerten sogenannten Opposition. Und interessanterweise, aber auch nicht überraschend, kam auch sofort eine Reaktion aus China dazu. Jetzt ist es natürlich ehrlich gesagt eine der ersten Sachen, die mir auch durch den Kopf gingen. Wenn wir über solche Stiftungen sprechen, Nichtregierungsorganisationen, derer gibt es natürlich auch hier im Lande, in Deutschland aktiv, die gibt es hier auch zuhauf. Und wir hatten vor, ich glaube es war 2011, mal eine Broschüre veröffentlicht mit dem Titel Der heiße Herbst, wo wir eben auch gezeigt haben, dass die verschiedensten, also Verknüpfungen über die Frau von Koch-Weser, also sozusagen Verknüpfungen von der Deutschen Bank bis zu Stiftungen, die eben ja so Stuttgart 21-artige Projekte in Deutschland finanzieren. Nun wird das nicht so ganz eindeutig sein, dass also dass Deutschland quasi eigentlich auch ein Opfer ist von dieser Art von Kriegsführung, weil es halt einfach hier nicht zu einem Regierungssturz gekommen ist. Aber kann man das nicht genauso sagen, dass es genauso ein Angriff ist auf unser Land hier, durch diese Art von Kräften?
Ja, natürlich. Also ich glaube, man muss das wirklich von dem übergeordneten Begriff des Empires sehen, weil die meisten Leute haben irgendwie die Illusion, es gäbe keinen Empire mehr oder das britische Empire wäre also mit dem Zweiten Weltkrieg untergegangen. Aber wir haben es heute mit einem globalen Empire zu tun, also einem Imperium, einem Weltimperium, das versucht im Grunde alle Staaten, die sich dieser Idee des Weltimperiums widersetzen, zu beseitigen. Und also wenn man sich Europa anschaut, dann muss man leider sagen, dass spätestens seit dem Maastrichter Vertrag und ganz bestimmt seit dem Lissabonner Vertrag die EU sich in so eine regionale Unterabteilung von diesem Weltempire verwandelt hat. Und das Ziel dieses Empires ist eben, nationale Souveränität zu eliminieren und damit im Grunde die Instanz, die eigentlich vor allen Dingen in Krisenzeiten die einzige ist, die das Gemeinwohl verteidigen kann. Und das sehen wir heute, also der Versuch, dieses Empire weiter zu konsolidieren, etwa in den Verhandlungen zu dem zu dem transatlantischen Freihandelsabkommen TTIP, was im Grunde ein weiterer letzter Schritt wäre für die Konsolidierung des Weltimperiums und der Eliminierung des Rechtes von souveränen Regierungen, das Gemeinwohl zu beschützen. Und in der gleichen Weise muss man eben sehen, dass die Methoden, die da angewandt werden, in jedem Land natürlich spezifisch sind. Also in der Ukraine sind sie anders als meinethalben in Jugoslawien damals oder in Ägypten oder eben auch in Deutschland oder Amerika. Also mein Ehemann hat bei seiner letzten Webcast, also dem Internetforum am Freitag, glaube ich, eine ganz überraschende Bemerkung gemacht, dass er eben sagte, der 11. September-Anschlag war die amerikanisch-spezifische Variante dieser farbigen Revolution, weil sie im Grunde auch durch die Maßnahmen, die nach dem 11. September ergriffen wurden, die Souveränität Amerikas weitgehend, also in gewisser Weise auch den Prinzipien des Empires unterworfen haben und im Grunde also auch eine Form der farbigen Revolution darstellen. Und in der ähnlichen Weise kann man eben sagen, dass die Vergrünung Deutschlands, die systematisch betrieben worden ist von solchen Organisationen wie dem European Council, European Climate Foundation, die wiederum finanzieren solche Organisationen wie Campact, DE, die dann wieder Stuttgart 21 finanzieren. Und dann findet man eben, dass da eine sehr, sehr starke Überlappung ist von grünen Ideen und eben die Frage der Eliminierung der Souveränität unter supranationalen Institutionen. Wer das heute nicht sieht und nicht erkennt, dass der gesamte Begriff Globalisierung, wenn man für Globalisierung einfach Empire setzt oder Imperium. Und die finanzielle Seite dieses Imperiums besteht aus dem Gesamtkonglomerat aller Großbanken, die angeblich zu groß sind, um sie untergehen zu lassen, Hedgefonds, Beteiligungsgesellschaften, Versicherungsgesellschaften, Rückversicherungsgesellschaften. Dann hat man damit den Finanzteil dieses Empires, das eben die Globalisierung quasi vor allen Dingen nach dem Kollaps der Sowjetunion aggressiv nach vorne gebracht hat. Und dann sieht man eben, dass die dass der sogenannte militärische Teil dieses Empires besteht eben aus einer unglaublichen Menge von sogenannten privaten Sicherheitsfirmen, Blackwater, Akademie, die jetzt in der Ukraine tätig waren, im Irak natürlich in großer Anzahl, oder eben auch solchen NGOs, also Aktivisten, die rekrutiert werden für spezifische Kampagnen mit dem Ziel der Anpassung der ganzen Struktur an dieses Empire. Also ich weiß, dass das für viele Leute schwierig ist, also in gewisser Weise das zu konzeptionalisieren, aber wenn man sieht, wie zum Beispiel Deutschland jetzt in diesen drohenden Dritten Weltkrieg reingezogen wird, durch eine expansive, aggressive NATO-Politik in Osteuropa oder gar die Wahnsinnsvorstellungen, dass Länder wie Georgien und andere in die EU und in die NATO aufnehmen möchte oder wenigstens assoziieren möchte, wenn das mal ein ganz klarer Leitsatz war, dass man in die EU keine Länder aufnimmt, die in irgendwelchen Konflikten mit anderen Ländern sich befinden und immerhin Georgien hat einen Angriffskrieg gegen Russland geführt vor ein paar Jahren, dann sieht man im Grunde, also was wirklich auf dem Spiel steht und dass die Frage der Wiedergewinnung der nationalen Souveränität, eine Frage der absoluten Selbsterhaltung und Überlebensfrage für Deutschland und für alle anderen Staaten ist. Aber wie gesagt, ich kann unsere Zuschauer nur also auffordern, sich die Dokumentation auf unserer Webseite anzuschauen, die wird über die Woche vervollständigt werden und dann ist es im Grunde wirklich ein Weg, wie man diese illegale Destabilisierung von gewählten Regierungen und gewählten Parlamenten wirklich stoppt, weil das ist etwas, was wirklich, wirklich, also wenn das nicht aufgegeben wird, dann ist der Dritte Weltkrieg gewiss.
Wir werden das auch, da bin ich mir ziemlich sicher, als quasi als PDF oder so, also als ein gutes Paketdokument, dass man das eben auch relativ einfach dann verbreiten kann, bereitstellen, also sowohl auf der Büso-Website als auch in Facebook und in anderen Kanälen. Also das, was du gerade gesagt hast, ist tatsächlich überraschend, den Anschlag vom 11. September in dieselbe Reihe zu stellen. Allerdings mehr überraschend wegen der Natur dessen, was da passiert ist, weniger überraschend, glaube ich, vom Effekt, den das Ganze gehabt hat. Denn dass die USA da wirklich zu einem Monster geworden sind, das nehmen die meisten Leute wahr, vergessen allerdings wiederum, dass diese Republik natürlich noch was ganz anderes darstellt, wofür ja dein Mann doch exemplarisch steht. Und ich weiß nicht, vielleicht haben einige unserer Zuschauer das gesehen, es hatte vor ein paar Tagen jemand ein altes Video nochmal neu veröffentlicht auf YouTube, wo Lyndon LaRouche zu sehen ist, ich glaube 1990 vor einem Gerichtssaal. Und ich kann also nur alle wirklich einladen, sich das mal anzuschauen, um mal auch einen Begriff davon zu kriegen, was er in den USA eigentlich als Person darstellt. Denn das ist, also es ist schwer zusammenzufassen, das ist eine lange Sache, aber vielleicht für diejenigen, die das interessiert, sollten das wirklich mal tun, weil man einen ganz anderen Begriff davon kriegt, was er eigentlich dort verteidigt. Und das hat sich, also ich war ganz erstaunt auch selber, das hat sich bis heute so gehalten, verteidigt, das Menschenbild des kreativen, schöpferischen Individuums als der einzigen Quelle, aus der eben neues, auch wirtschaftliches Wachstum, aber überhaupt aus dem wirklich die Zukunft entsteht. Und also man kann wirklich das nahtlos verfolgen bis an den heutigen Punkt, wo er eben kein Millimeter abgewichen ist davon. Nun, weil wir kurz bei den USA sind, vielleicht können wir da kurz bleiben. Ich habe eine Nachricht gesehen vorhin, die wieder zwei sehr unterschiedliche Arten erfährt, wie sie wahrgenommen wird. Und zwar den Wahlverlust von Eric Cantor, der also bis eben, oder vielleicht jetzt, er ist immer noch Fraktionsführer der Republikaner im Repräsentantenhaus. Der hat jetzt gerade seine Vorwahl gegen einen Tea Party-Kandidaten verloren. Und jetzt hier sind die zwei Darstellungen. In der deutschen Presse heißt es natürlich wieder, er verliert gegen so einen Rechtsaußen aus einer ganz schlimmen Ecke. Was ich interessanter fand, ist eigentlich, dass der Cantor, ähnlich wie in dem Fall von Keisha Rogers, enorm viel Geld in diesen Wahlkampf geworfen hat. Und das hat eben nichts genützt. Also vielleicht, ich nehme es mal als Aufhänger, ich bin mir sicher, die Situation in den USA ist ganz und gar nicht, wie man sie hier aus den Medien herauslesen kann. Was kannst du denn darüber sagen, was sich dort momentan abspielt?
Ja, es ist sehr spannend, weil natürlich Hauptthema hier ist dieser Austausch von diesem Bergdahl, also ein amerikanischer Soldat in Afghanistan, den die Obama-Administration gegen diese 5 Top-Taliban-Führer ausgetauscht hat. Da brodelt es enorm. Da sind also gerade diese Woche mehrere Anhörungen im Kongress und im Senat hinter geschlossenen Türen, wo im Grunde jetzt sich herausstellt, also es gibt ein Gesetz in der Verfassung oder ein Artikel in der Verfassung, danach muss der Präsident dem Kongress 30 Tage vorher Bescheid sagen, wenn es zu einer solchen Aktion kommt. Und darüber hat sich Obama ja hinweggesetzt und hat auch noch ein sogenanntes Signing Statement gemacht, dass er das überhaupt nicht für sinnvoll hält, also so eine Art Dekret. Und da hat sich jetzt ein Sturm der Entrüstung erhoben von allen möglichen Staatsrechtlern, die sagen, dass also das ist schon alleine noch ein weiterer Grund für eine Amtsenthebung, weil es eine Verletzung der Verfassung ist. Aber natürlich auch der Kongress und der Senat sind jetzt wirklich damit konfrontiert, dass das Weiße Haus systematisch die Gewaltenteilung leugnet und sagt, hier, wir sind also die Alleinigen, die da Sachen entscheiden. Und jetzt stellt sich eben heraus, dass nicht nur der Kongress und der Senat nicht informiert worden sind, sondern dass insgesamt 90 Mitarbeiter des Weißen Hauses voll informiert waren und kein einziger Kongressabgeordneter oder Senator. Und das ärgert die Leute natürlich enorm. Und es gibt eine ganze Reihe von Kongressabgeordneten, die sagen, jetzt reicht es, das geht also wirklich zu weit. Und wie gesagt, also das ist mit Sicherheit der eine dicke Punkt. Dann ist natürlich nach wie vor das Thema mit den 28 Seiten ein dickes Thema. Also die 28 Seiten des ursprünglichen Berichtes der Kommission zur Untersuchung des 11. September, das war damals eine Untersuchungskommission von beiden Häusern, also Kongress und Senat, unter der Leitung von Senator Bob Graham und also Walter Jones und Congressman Lynch und mehrere andere haben diese 28 Seiten gelesen und haben gesagt, also die sind immer noch geheim, und haben gesagt, in diesen 28 Seiten steht nichts, was die Geheimhaltung irgendwie rechtfertigt, sondern da geht es nur um internationale Beziehungen und wer soll quasi beschützt werden und wer soll nicht beschützt werden. Also es geht eigentlich mehr um die Vertuschung von Sachen als um irgendetwas, was so geheim wäre, dass man es nicht veröffentlichen kann. Und das ist ein Riesenthema, weil das ist natürlich etwas, was die 3000 Familienangehörigen, die ihre Angehörigen bei dem Anschlag auf das World Trade Center verloren haben, die pochen darauf, dass sie diese 28 Seiten lesen wollen. Das hatte Obama 2008 im Wahlkampf versprochen. Und das ist ja jetzt auch Gegenstand einer Klage, die diese Familien gegen die Regierung von Saudi-Arabien führen. Und das alles ist auch noch ein Riesenthema. Also dann ist natürlich auf der positiven Seite doch eine sehr starke Bewegung für die Wiedereinführung von Glass-Steagall. Und vielleicht können wir da gleich dazu kommen, wenn wir über die Finanzkrise sprechen. Aber also mit anderen Worten, die Lage in den USA ist hochdramatisch und die Stimmung gegen Obama war noch nie so stark wie jetzt. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Also zum Beispiel, es gab vor 3-4 Wochen ein Boulevard, Platt, da Globe heißt es, glaube ich, wo also die vielen Gründe für ein Amtsenthebungsverfahren von Obama genannt worden, alle aufgezählt waren. Und einige internationale Diplomaten, die das gesehen haben, haben dann gesagt, naja, wenn das so ist, dann ist der Obama vielleicht gar nicht so mächtig, wie man das oft denkt. Und dann ist er auch nicht so furchterregend, weil da ist ein ganz anderer Prozess im Gang, den man mit kalkulieren muss.
Also du hattest ja in dem, ich glaube in deinem letzten Artikel auch schon angesprochen, ja, das Empire bröckelt. Und wir hatten auch, glaube ich, beim letzten Mal schon darüber gesprochen, was Jacques Attali geschrieben hatte, ja bezeichnenderweise am 26. Mai, also genau am Tag nach der Europawahl, darüber, dass der große Crash kommen wird, die wirklich Generationenkatastrophe. Er sagt 2015, du hast dem ja vehement widersprochen, hast gesagt, das ist wahrscheinlich eine große Fehleinschätzung. Und in der Zwischenzeit kam dann auch sofort die Entscheidung der EZB, die Zinsraten so zu setzen. Wir haben auf unserer Webseite darüber berichtet, was der Sparkassenverbandschef Fahren schon dazu zu sagen hatte, der ja doch den Mario Draghi sehr angegriffen hat. Er hat da sicherlich seine eigenen Gründe, wenn er zum Beispiel sagt, dass den deutschen Familien und Sparern eben zwei- oder dreistellige Milliardenbeträge damit eigentlich weggenommen werden. Aber ich glaube, deine Kritik daran fällt etwas anders aus, denn du gehörst ja nun zu den Leuten, die seit langer Zeit, und zwar lange bevor irgendjemand was von Lehman Brothers gehört hat oder lange bevor die meisten Leute überhaupt wussten, dass es einen solchen Schattenbankensektor gab und diese riesigen Finanzblasen von Hedgefonds und anderen. Du hast davor gewarnt, dass dieser ganze Kladderadatsch, sage ich jetzt mal ganz plump, zusammenbrechen wird. Deswegen, wie siehst du das denn jetzt? Stehen wir unmittelbar vor einem Finanzkollaps? Handelt sich das jetzt um Monate oder reden wir tatsächlich, wie Attali sagt, noch über ein Jahr? Aber ja, wie sieht das aus?
Naja, was die EZB gemacht hat, da gab es einen ganz interessanten Artikel, ich glaube im Handelsblatt oder ja, ich glaube im Handelsblatt von dem Thomas Straupaar, dem Chef des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts, der im Grunde sagt, was der Draghi da gemacht hat, ist das Ende des Kapitalismus. Das finde ich also von so einer doch relativ konservativen Quelle eine interessante Einschätzung. Was er damit meint, ist, dass im Grunde dadurch, dass jetzt die Zinsen quasi negativ geworden sind, der normale Mechanismus, dass eben durch Zinsen ein Investitionsanreiz geschaffen wird, wegfällt. Und natürlich enorme Geldmengen jetzt fließen, das aber nichts nützt, weil die Banken das immer noch nicht an die Industrie weitergeben, sondern lediglich ist da jetzt noch eine enorme Menge von inflationärer Liquidität in das System reingepumpt worden. Und das Interessante ist ja, also dass jetzt quasi Banken, die ihr Geld parken bei der EZB, müssen 0,1% bezahlen. Die kriegen also keine Zinsen, sondern die müssen sogar noch dafür bezahlen. Und natürlich ist die Zinsrate weit unter die Inflationsrate gefallen, sodass jeder, der sein Geld im Sparkonto hat, der verliert Geld auf der Bank. Und das ist natürlich alles schon sehr gravierend, aber es ist nun ein ganzer internationaler Sturm ausgebrochen, unter anderem in der Financial Times und Daily Telegraph, die also alle sagen, das ist viel zu spät, zu wenig, das hätte viel mehr sein müssen. Und im Grunde ist es noch gar kein richtiges Quantitative Easing, also die genannte quantitative Erleichterung, was ein Synonym ist für Gelddrucken, weil die Deutschen immer noch von ihrer unseligen Inflationsangst beflügelt sind und die deshalb da auf die Bremse treten. Aber es ist das Ende der Fahnenstange, weil also das führt nicht dazu, dass irgendein Pfennig in irgendetwas an Realwirtschaft investiert wird. Von diesem Geld, dieser dicken Bertha, die EZB da losgeschossen hat, kommt kein Cent bei irgendeinem Krankenhaus an, irgendeiner Brücke, die repariert werden muss. Also das ist eine rein inflationäre Geldmaschine, die nur einen einzigen Zweck hat, ein vollkommen marodes Bankensystem nochmal für einen kurzen Zeitpunkt am Laufen zu halten. Und dann droht natürlich sehr akut die große Keule eben in der Form des Bail-ins. Also das, was der Attali da für 2015 androht, fürchte ich, ist viel näher. Das heißt, die Enteignung der Sparer. Davon spricht der Attali ja auch ganz, ganz brutal und deutlich. Also um was es dabei geht, ist die Einführung des Zypern-Modells in ganz Europa und ganz Amerika. Das heißt, dass man einfach die Konteninhaber und natürlich auch die Aktienbesitzer von Banken und so weiter, dass man die alle zur Kasse bittet und enteignet. Das Problem ist nur, wir haben das mal so grob überschlagen, weil ganz genau Transparenz gibt es natürlich da nicht. Die hat niemand, also auch keine Regierung und keine Zentralbank. Und dann kommt man natürlich zu der verblüffenden Erkenntnis, dass alle Möglichkeiten des Bail-ins nur 1% ungefähr an Liquidität abschöpfen können im Verhältnis zu dem, was an ausstehenden Derivatkontrakten da ist, nämlich mindestens 1,4 Milliarden Dollar. Das heißt, es wird nicht funktionieren. Was es aber erzeugen würde, ist ein plötzlicher Zusammenbruch der Realwirtschaft und natürlich mit den Versorgungsschwierigkeiten, die dann natürlich sofort auftreten würden. Und deshalb befürchte ich, dass das auch dann der Moment wäre, in dem die größte Kriegsgefahr sich entwickelt und im Grunde das ganze, die ganze Vorbereitung, die wir jetzt sehen mit dieser farbigen Revolution und der ganzen Ausweitung der NATO an die Grenzen Russlands, die ganze Einkreisungstaktik gegenüber China, dass das alles irgendwie zusammengehört und wir auf einen wirklich extrem gefährlichen Moment zusteuern, wenn wir das Ruder nicht herumreißen.
Nun hat dein Ehemann zu diesem, ja, zu dieser wirklich drohenden Gefahr immerhin, er ist sehr deutlich darüber, er sagt, wenn diese, das hat er aber schon vor vielen Jahren auch gesagt, dass wenn diese Finanzkrise eben nicht gelöst werden kann auf die Art und Weise, wie das Franklin Roosevelt machen würde, dann wird das auch das Ende sein der Vereinigten Staaten. Und er hat jetzt auf diese Situation, finde ich, eigentlich sehr interessant reagiert. Er hat ja etwas geschrieben als einen Vier-Punkte-Plan, wozu gehört die Wiederherstellung des Trennbankensystems nach Glass-Steagall-Standard, die Rückkehr zum Nationalbankwesen, die Errichtung eines Kreditsystems in den USA, um also hochproduktive Beschäftigung, hochproduktive Arbeitsplätze zu schaffen, aber eben das nicht dabei belassen, sondern auch einen vierten Punkt gemacht, dass man, was er nennt, so ein Science Driver, also ein auf die Fusion, also die Beherrschung der Kernfusion gerichtetes und gezieltes Wirtschaftsprogramm, ein Punkt, den er vor einiger Zeit mehr als vorher gemacht hat, nämlich an dem Punkt, wo eigentlich wegen dieser ganzen Dürre in Texas und im Westen der USA eigentlich deutlich wurde, dass selbst der Plan, für den wir ja viele Jahre gekämpft haben, oder beziehungsweise La Roches Organisation in den USA, nämlich das nordamerikanische Wasser- und Stromprojekt NAWAPA, dass das eigentlich das Problem nicht anpacken könnte, weil es einfach viel zu lange dauern würde. Und er hat dann eben den Schwerpunkt gemacht, es muss Durchbruch geben in der Kernfusion. Wir haben bei verschiedenen Vorträgen und auch in Artikeln etwas gezeigt, was die meisten Leute nicht wissen, dass nämlich es bei der Kernfusion eben nicht so ein unendliche Geschichte ist, die ja sowieso nie klappen wird, weil wir forschen ja schon Jahrzehnte daran, sondern wir haben eigentlich gezeigt, dass Forschungen schon in den 80er Jahren zeigen konnten, dass es eine Art von Finanzierung gibt, ja, bei der eben man dafür sorgt, dass es nie passiert. Ja, das ist also immer so am unteren Ende, kurz vorm Verrecken, ja, aber es wird nie was Vernünftiges daraus entstehen. Und genau das ist ja passiert. Das heißt, wenn ich den Punkt richtig verstehe, reden wir eigentlich schon über eine Alternative, die, also wenn auch nicht in einer Woche, aber dennoch den Kurs, so, der unmittelbar gewechselt werden kann, dann auch sehr schnell schaffen kann in Richtung, ja, einer Welt, in der wir tatsächlich 8, 9, 10, 20 Milliarden Menschen ernähren, mit Wasser versorgen, also die ganzen Probleme mit Grundbedürfnissen, die heute nicht erfüllt werden können, dass wir das also sehr schnell lösen können. Wie siehst du denn, also ich weiß nicht, wenn sich das in den USA ändern würde, wäre das für Deutschland mit Sicherheit eine ganz große Frage, weil die Frage wäre dann, ob wir uns diesen Brüsseler Unsinn weiter anschließen oder ob wir uns tatsächlich einen Verbündeten, den wir dann vielleicht zurückgewinnen könnten, als einen tatsächlichen Freund anschließen würden. Aber wie siehst du denn Deutschlands Rolle in diesem Zusammenhang? Weil eigentlich alle der von LaRouche genannten Elemente sind ja für uns genauso relevant hier.
Ja, natürlich, weil das globalisierte Finanzsystem hängt ja sowieso so stark zusammen, dass das sogenannte Klumpenrisiko existiert. Also wenn ein Marktsegment kollabiert oder eine der Banken, die zu groß sind, um unterzugehen, dann ist natürlich die unmittelbare Gefahr, dass das gesamte System runterkommt. Und deshalb ist also im Grunde die Notwendigkeit, mit der Casino-Wirtschaft aufzuhören, weil darum geht es bei Glass-Steagall eigentlich, also dem Trennbankensystem in der Tradition von Roosevelts Glass-Steagall, dass man einfach sagt, diese Form der Casino-Ökonomie, die ja im Grunde, also eigentlich mit der Aufhebung des Bretton Woods-Systems 1971 begonnen hat und die dann während der 90er Jahre schon immer mehr zugenommen hat, also seitdem Alan Greenspan quasi der Chef der Federal Reserve war, dann natürlich 99 mit der Aufhebung von Glass-Steagall explodiert ist und seitdem also diese wahnsinnige Diskrepanz immer weiter zugenommen hat, dass eine ganz kleine Gruppe von Megaspekulanten immer, immer, immer reicher werden, Milliardäre sind, Multimilliardäre sind und die Masse der Bevölkerung immer weiter verarmt. Dieses System ist gescheitert, es ist unmoralisch, es tötet, es trifft auf diese Ökonomie genau das zu, was der Papst Franziskus in seinem jüngsten apostolischen Schreiben gesagt hat, dass man nämlich das fünfte Gesetz, du darfst nicht töten, auf die Ökonomie anwenden muss, weil sie eben Menschen tötet. Und dieses mörderische System, was in Griechenland Leute umbringt, in Spanien, aber natürlich vor allen Dingen in Afrika, wie man an der enormen Menge von Anzahl von Flüchtlingen sieht, die dort im Augenblick versuchen wegzukommen, auch natürlich aus dem Nahen Osten. Das heißt, dass man im Grunde dieses System beendet und sagt, dieses Paradigma, was also spätestens seit 71, also das sind jetzt über 40 Jahre, das hat uns an den Punkt gebracht, wo im Grunde der reinen Profitgier von einigen wenigen und dann natürlich den anderen, die davon durch Teilnahme an der Spekulation profitieren, dieses System hat einen solch mörderischen Charakter angenommen, dass also vielleicht das wirklich satanisch ist. Nun gibt es Leute, die nicht religiös sind, für die kann man vielleicht einen anderen Begriff wählen, dass es wirklich ein mörderisches System ist, was Menschenleben überhaupt nicht respektiert. Und ich meine, es wird auch der Tag kommen, an dem alle die Regierungen in Europa, die dieses System verteidigen gegen das Gemeinwohl ihrer eigenen Bevölkerung, es wird der Tag kommen, an dem die sich zur Rechenschaft ziehen lassen müssen. Weil es ist einfach ein System, das im Grunde, ja, also im Grunde das Recht des Menschen auf Leben, auf Freiheit, auf Glückseligkeit mit Füßen tritt. Und deshalb muss es beendet werden. Und Glass-Steagall würde einfach bedeuten, eine Feuerwand, Geschäftsbanken werden unter Schutz gestellt, die Investmentbanken müssen selber klarkommen, was sie natürlich nicht können. Das heißt, dann müssen sie Insolvenz anmelden. Und dann braucht man eben genau das, was in diesem Vier-Punkte-Programm von meinem Ehemann drinsteht, dass man eben erstmal das jetzige spekulative System bereinigt durch Glass-Steagall, aber das ist natürlich nur der erste Schritt. Dann muss man die souveräne Kontrolle über die Kreditschöpfung wieder errichten, also in dem Fall das Parlament bzw. die nationale souveräne Regierung. Und dann muss an die Stelle eben ein Kreditsystem, wo im Grunde Kredit gegeben wird für produktive Investitionen. Und das ist im Gegensatz zu der jetzigen inflationären Geldschöpfung der EZB und der Fed natürlich nicht inflationär, weil dieses Geld eben nicht benutzt würde, um alte Schulden von maroden Banken zu finanzieren, sondern es würde benutzt, um die Realwirtschaft wieder in Gang zu kriegen, und zwar nicht einfach nur so blindlings, sondern auf der Basis der wissenschaftlichen Grundlage der physischen Ökonomie. Und das ist eine Wissenschaft, die ja entwickelt wurde von erstmal von Leibniz, die dann über auch von der Kameralistik von Friedrich List, von Henry Carey, von Lautenbach und natürlich weiterentwickelt wurde von Lynn LaRouche. Das ist eine Wirtschaftswissenschaft, die die einzige ist, die irgendeine Korrelation hat zu den realen physikalischen Prinzipien, die im Universum vorhanden sind und wirken und die natürlich in gewisser Weise überhaupt nichts zu tun haben mit den Quacksalber-mathematischen Modellen, die heute im Bankwesen benutzt werden oder auch der merkwürdigen Studien, die der Herr Lücke gemacht hat, als er noch Ökonomieprofessor war und er sich dann gewundert hat, warum er die Krise nie hat voraussagen können, weil er genau auf diese mathematischen Modelle gesetzt hat, die, wie gesagt, nichts mit der Realwirtschaft zu tun haben. Also es geht dann darum, diese Kredite zur Verfügung zu stellen, um die Realwirtschaft wieder anzukurbeln, vor allen Dingen durch einen Wissenschaftsmotor. Das heißt, wir brauchen dringend höhere Energieflussdichten, weil diese höhere Energieflussdichten in einer direkten Beziehung stehen zu der Zahl von Menschen, die von einer Ökonomie auf einem guten Niveau ernährt und entwickelt werden können. Und deshalb diese Betonung auf dem Crash-Programm für die Kernfusion. Und für Deutschland würde das natürlich bedeuten, dass man mit dem ganzen grünen Paradigma, was sich in den letzten Jahren in allen Parteien breit gemacht hat, wirklich bricht und wieder zurückgeht zu einer Tradition von wissenschaftlichem und technologischem Fortschritt und im Grunde der Idee, dass Deutschland mal ein Motor war für Fortschritt und Weiterentwicklung. Und nur um das gerade hier zu erwähnen, es hat gerade in China eine Konferenz stattgefunden von der Akademie für Sozialwissenschaften, CAS, und der Akademie fürs Ingenieurswesen, wo der Präsident Xi eine ganz fantastische Rede gehalten hat, wo er gesagt hat, also Erneuerung, Erneuerung, Erneuerung. Und er hat alle Wissenschaftler aufgerufen, so weit wie möglich sich mit Avantgarde-Durchbrüchen zu beschäftigen, um die chinesische Wirtschaft wirklich da auf die bestmögliche Weise voranzutreiben. Und das ist ja genau die Philosophie, die mal die deutsche Wissenschaft beflügelt hat und die der Deng Xiaoping, als er quasi an die Macht kam in China, in gewisser Weise von Deutschland, Frankreich, Amerika, Japan abgeguckt hat und womit er die Ideologie der Kulturrevolution abgelöst hat. Und wir haben den Fehler gemacht, wir haben stattdessen die 68er, die K-Gruppen, die haben ja unter anderem die Ideen der Kulturrevolution aus China eingeführt und die haben dann den langen Marsch durch die Institutionen angefangen und die sitzen heute in vielen Positionen. Und das ist der Grund, warum Deutschland lahmgelegt ist und wirklich stirbt. Aber wenn es wirklich von China, von Russland, von anderen asiatischen Staaten jetzt eine ganz klare Perspektive gibt, in diese Richtung zu gehen, Entwicklung der Raumfahrt, Entwicklung der Kernfusion, Entwicklung der vierten Generation von inhärent sicherer Kernspaltung, dann ist also wirklich die Hoffnung, dass jetzt mit der neuen Seidenstraße, die von China auf die Tagesordnung gesetzt wurde, die inzwischen von Putin unterstützt wird und wo Russland mit kooperiert, dass das auch zu einer Änderung in Deutschland führt. Vor allen Dingen, wenn es eben zusammentrifft mit der Einführung von Glass-Steagall und dem gesamten Paket in Amerika. Und das muss schnell passieren, weil wir sind in einem Wettlauf mit der Zeit. Was kommt zuerst? Glass-Steagall und das neue System oder eben der Finanzkrach und Bail-In, der leider dann wahrscheinlich auch mit dem Dritten Weltkrieg verbunden ist. Und das ist im Augenblick die absolute Spanne, vor der wir stehen.
Nun Es ist ja leider oft so, dass Menschen, zumindest hier in diesem Land, dazu tendieren, aus ihren eigenen Erfahrungen oder Beobachtungen einer relativ kurzen Zeit Ableitungen zu machen, gleich über die Natur des Menschen. Und die sagen dann zum Beispiel, naja, China oder Russland, die machen auch nichts anderes, ja, die wollen auch nur Rohstoffe ausbeuten und sich bereichern, also so wie das jetzt USA und Westeuropa international machen. Was du gerade beschrieben hast, entspricht ja eigentlich sehr dieser Karte, die wir vor einigen Jahren mal hatten, wo wir versucht haben zu zeigen, wie der Unterschied im Paradigma ist, also wirklich in der Gesamtheit der Denkrichtung zwischen Europa und China. Und man findet eigentlich in vielen Bereichen auch Reflexionen davon. Wenn also zum Beispiel, wenn man hier Leute mal fragt, wie das gelaufen ist mit der Kernenergie, immerhin Deutschland war ein ganz entscheidendes Land ja für die Entwicklung auch dieser Technologie, dann kriegt man Erinnerungen mitgeteilt ja von einem Pioniergeist, wo also wirklich auch eine gewisse Freude daran war, eine Faszination und Spannung an einer solchen neuen Technologie. Und das ist ja heutzutage scheinbar wirklich gar nicht mehr da. Auf der anderen Seite sind ja paradoxerweise gerade China oder auch Indien sehr alte Kulturen, obwohl sie, wenn man sie jetzt eben so betrachtet, durch deine Darstellungen irgendwie sehr jung und sehr lebendig darstellen. Gibt es denn eine Möglichkeit, vielleicht in Deutschland, könnte die Regierung oder könnten andere Organisationen eigentlich einen interessanteren Austausch jetzt sofort nicht beginnen, um darüber auszubilden? Denn immerhin, diejenigen Leute, die zum Beispiel in Deutschland mit der Kerntechnik zu tun haben, die wissen das natürlich. Die fühlen sich in den meisten Fällen, so habe ich das so mitbekommen, vielleicht etwas eingeschüchtert, natürlich von der unwissenschaftlichen Dummheit, die hier herumfleucht. Aber das wäre doch eine Sache, die man eigentlich relativ schnell drehen könnte, wenn man dafür die Bedingungen hier geschaffen bekäme von Seiten der Regierung. Also was kann man denn machen? Weil es ist ja wirklich ein Paradox, dass in Deutschland so wenige Leute sich mit solchen Technologien auskennen, mit Kernenergie, Kernfusion, Raumfahrt und wir dann diese riesige Masse haben von Leuten, die eigentlich dringend, wirklich einen dringenden Nachholer- und Ausbildungsbedarf haben. Wie kann man das dann eigentlich schaffen?
Ja, also ich glaube, wir müssen uns in Deutschland entscheiden. Wollen wir Teil sein des Weltempires, was im Augenblick von den USA und Großbritannien dominiert wird, oder wollen wir Teil sein einer zukünftigen Allianz von souveränen Republiken, die gemeinsam für die gemeinsamen Ziele der Menschheit kämpft und eintritt? Das ist so ganz klar. Es gibt keinen Mittelweg. Ich habe neulich vor 3-4 Tagen, da war im Internet eine Übertragung von einer kurzen Konferenz in Washington, in Georgetown, CSIS, also das Georgetown Center for International Strategic Studies, glaube ich, heißt es. Und da gab es also eine witzige Zusammensetzung. Da war also unter anderem der Zbigniew Brzezinski und der ehemalige Ministerpräsident Rudd von Australien und ehemalige Botschafter Roy von USA und dann der Vertreter vom CSIS. Und das Thema dieser Diskussion war eben eine Einschätzung der strategischen Situation nach dem historischen Abkommen zwischen Russland und China über diesen 30-jährigen Gaslieferungsvertrag und diese 46 anderen Abkommen. Und also das war wirklich also eine klassische Fallstudie über krankes Denken. Weil was der Brzezinski, der ja wirklich der Autor war von dieser ganzen islamischen Dschihadistenkarte, also der hat 1975 bei einer Konferenz der Trilateralen Kommission in Japan gesagt, okay, wir müssen jetzt diese Muslims radikalisieren und einsetzen für den Kampf gegen die Sowjetunion in Afghanistan. Und das hat man ja dann in den 80er Jahren gemacht. Und als dann die Sowjetunion unterging, unter anderem mit wegen des Afghanistan-Krieges, da haben sich diese ganzen Dschihadisten in der gesamten arabischen Welt, in Zentralasien und überall ausgebreitet. Und das ist die Spätfolge, was wir heute sehen mit Al-Qaida oder jetzt dieser ISIS-Übernahme da im Irak, was uns noch ganz gehörige Probleme bereiten wird, wenn man nicht da wirklich eine ganz andere Entwicklungsstrategie auf die Tagesordnung setzt. Jedenfalls dieser Brzezinski, ich erwähne das nur deshalb, um den Punkt zu machen, dass der sein Unheil schon sehr lange da treibt, der war also voll von wütender Boshaftigkeit und hat gesagt, nein, Russland ist nur negativ und die werden untergehen und also quasi alle Parameter wären negativ. Und dann haben die sich wirklich da in einer geopolitischen Weise nur also geäußert, was ist negativ bei China, was ist negativ bei Russland. Und also es ist eine Sicht, die ist einfach krank. Ich will das mal einfach sagen. Es ist eine imperiale, kolonialistische Sicht, die wirklich die Grundlage ist für die Gefahr des Weltkrieges heute. Wenn man stattdessen sagt, wenn man stattdessen eben schaut, was ist jetzt, was kommt wirklich von China? Von China kommt der Vorschlag des Ausbaus der neuen Seidenstraße. Und Xi Jinping hat in mehreren Reden immer wieder betont, dass es also nicht nur um die wirtschaftliche Kooperation geht, sagen wir jetzt im Ausbau der Seidenstraße durch Zentralasien bis nach Osteuropa und bis nach Westeuropa, dass es also nicht nur darum geht, alle afrikanischen Hauptstädte durch ein Schnellbahnsystem zu verbinden und viele andere Projekte mehr, sondern dass es auch geht um einen Austausch von Kultur und Ideen und Wissenschaft und Kultur, genau wie das bei der alten Seidenstraße der Fall war. Und um es nochmal ganz auf den Punkt zu bringen, wir müssen uns in Deutschland entscheiden, wollen wir Teil sein von einem Imperium, was sich auf einer aggressiven Einkreisungsstrategie befindet gegen Russland und China, oder gehen wir auf die Angebote ein, die jetzt von vor allen Dingen China, aber natürlich auch in der Vergangenheit von Putin gekommen sind, für eine eurasische Kooperation, wo die neue Seidenstraße der beste Name ist, um die Art der Kooperation zu beschreiben. Und wenn wir uns für diese zweite Friedensordnung entscheiden, dann ist natürlich auch die gemeinsame wissenschaftliche Kooperation von deutschen Wissenschaftlern mit anderen internationalen Wissenschaftlern, wie das ja in ITER in Frankreich bei dem ITER-Projekt zum Teil sehr gut funktioniert oder auch bei der ISS, Internationalen Raumstation. Das ist der Weg in die Zukunft. Wir müssen ein neues Paradigma schaffen, wo wir im Grunde Krieg verdammen. Also ich bin dafür, den Krieg als Lösung von Konflikten zu ächten, zu bannen, und wir müssen davon weg oder wir zerstören uns selbst. Der Krieg darf im Zeitalter von thermonuklearen Waffen kein Mittel mehr sein. Und die Leute, die jetzt damit spielen, in einer ganz gefährlichen Form, in der Ukraine, in Osteuropa und natürlich auch im Pazifik, diese Leute müssen einfach in gewisser Weise neutralisiert werden, indem wir im Grunde so eine Bewegung für eine Friedensordnung auf die Beine stellen, dass wir wirklich den Krieg hinter uns lassen. Wir sind an einen Punkt gekommen, wo wir entweder es schaffen, eine Friedensordnung zu bauen, oder die Menschheit wird sich selbst auslöschen. Und das ist eine ganz kurzfristige Entscheidung. Und das Gute ist, dass wir, also die BÜSO und die Organisation, die mit dem Namen LaRouche zusammenhängt, weltweit, dass wir eben seit 40 Jahren für diese Friedensordnung kämpfen, dass wir wirklich einen Anpack haben in Amerika. Mein Mann ist Amerikaner und hat dort eben eine sehr schlagkräftige Organisation in der Demokratischen Partei. Keisha Rogers hat gerade einen enormen Wahlkampf hingelegt in Texas und ist wirklich zu einer nationalen Führungsperson geworden über dieser Kampagne. Und wir haben also ein großes Netzwerk von Leuten, die sich jetzt um Glass-Steagall bemühen. Und wir haben natürlich auch durch unsere Ideen mit der Eurasischen Landbrücke, was ja unser Baby war als Antwort auf den Kollaps der Sowjetunion, haben wir natürlich in Russland, in China, in vielen anderen asiatischen Staaten sehr, sehr gute Kontakte und Menschen, die sagen, das ist der Weg, wie wir die Kriegsgefahr überwinden können. Also ich möchte die Zuschauer wirklich, wirklich auffordern, setzen Sie sich mit uns in Verbindung, helfen Sie bei dieser Kampagne, den Dritten Weltkrieg zu stoppen, rechtzeitig eine alternative Lösung in der Form von Glass-Steagall, Nationalbank, Kreditsystem, Aufbauperspektive in Gang zu setzen, weil das ist die Entscheidung, die jetzt in diesen Tagen und Wochen wirklich ansteht.
Ja, dem möchte ich mich absolut anschließen. Wir haben natürlich vor, sobald wir das Dossier fertig haben, in druckbarer Form, dass wir das auch möglichst in großer Auflage verteilen. Und wiewohl das erstmal ein Teil ist der Kriegsvermeidungsstrategie. Wir haben oft darüber diskutiert, dass Frieden natürlich nicht aus der Abwesenheit von Krieg besteht, sondern dass dazu notwendigerweise Entwicklung gehört, sonst gibt es diesen Frieden nicht. Und das wird auch einer, es ist jetzt schon, wenn Sie schauen, auf unserer Webseite bei den Nachrichten gibt es also jetzt schon den ersten Artikel, der also den Fokus nimmt, den kommenden Landtagswahlkampf in Sachsen und einige der historischen Verbindungen aufzeigt, die eigentlich beispielhaft sind, genau für das, was du gerade geschildert hast, für die Zusammenarbeit auf wissenschaftlicher und kultureller Ebene mit Russland und mit China, die in Sachsen also eine sehr lange Tradition hat. Und das findet man für diejenigen, also die einige wissen das, das findet man tatsächlich, wenn man auch mit ganz normalen Leuten spricht. Und ich denke, dass wir mit etwas mehr Mitteln auch noch wesentlich mehr erreichen können. Und das ist auch von meiner Seite also auch nochmal ein Aufruf, dass Sie uns möglichst großzügig auch mit Spenden unterstützen oder Mitglied werden und einfach sagen, was weiß ich, wir nehmen Sie die Wahlkampagne in Sachsen als ein Aufhänger, da kann man Leute erreichen, in einem Wahlkampf erwarten Leute auch, dass sie angesprochen werden und wir sind dann eben diejenigen, die mit den richtigen Themen kommen können, aber wir brauchen dafür auch die entsprechende Munition und also es ist wirklich jeder eingeladen, sich dem anzuschließen, denn ich hatte mir eine Sendung angeschaut, die dein Ehemann montags immer macht, mit dem sogenannten Policy Committee, also mit einer Reihe von Leuten, die im LaRouche Political Action Committee wirklich die Führung darstellen. Und da hatte Matthew Ogden eine sehr also bewegende Sache vorgelesen von dem General im Zweiten Weltkrieg, Douglas MacArthur, der, und das würde eigentlich jeden schockieren, glaube ich, der sich damit nie beschäftigt hat, der eben gesagt hat, wegen des technologischen Fortschritts ist also die Kriegsführung als Möglichkeit absolut verboten, das geht nicht mehr, man kann es nicht mehr machen und es muss jetzt eben eine moralische, auch individuell, aber auch für die Nationen höhere Stufe erreicht werden, bei der man eben da herauskommt. Und ich wäre also doch wirklich, ich bin absolut dafür, dass wir daraus wirklich einen Epochenwandel machen, weil meine Vorstellung, die durch dich, Helga, mal vor vielen Jahren, also bestimmt 12 Jahre oder 13 Jahre her, mal inspiriert worden war tatsächlich so eine Idee, die Menschheit kann es auch schaffen, in eine Zeit zu kommen, wo Krieg und andere Dinge tatsächlich eine Sache der Geschichte sind, weil wir sie wirklich überwunden haben. Und ich glaube, damit sind wir in der richtigen Richtung unterwegs und können also all den Leuten helfen, die ständig nur nach hinten gucken, in die Vergangenheit und mit dem Kopf schütteln und sagen, es geht nicht, es geht nicht. Also ich möchte mich deinem Appell da wirklich sehr nachdrücklich anschließen. Und damit ist die Stunde auch vorbei. Ich danke dir sehr, Helga, für die Zuschauer. Sie können uns natürlich, Sie werden sehen, dass auf der Büso-Seite, auf unserer Webseite oben rechts, gibt es gleich so einen Button, Spenden, Mitglied werden. Gehen Sie ruhig dorthin. Und Sie können auch an uns Fragen und Kommentare schicken, denen wir uns in dieser Sendung zuwenden werden. Die E-Mail-Adresse sehen Sie auf der Webseite. Sie heißt webcast@büso.de. Also Helga, vielen, vielen Dank und hoffentlich bis zur nächsten Woche.
Ja, tschüss, bis bald.